Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einer jungen Frau, die sehr jung, mit gerade mal 16 Jahren, alkoholabhängig geworden ist, die es dann geschafft hat, vom Alkohol loszukommen und heute auf den Tag genau 3 Jahre trocken ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Elisabeth Schwachulla.
Guten Morgen.
Wir müssen 2 Sachen vorab klären. Zum einen, wir haben relativ spontan vor der Sendung beschlossen, uns zu duzen. Punkt 2, dieser Jahrestag heute für dich etwas ganz Besonderes oder ist es dir eigentlich nur deshalb aufgefallen, weil du aufs Datum geguckt hast?
Es ist schon was Besonderes, weil sich heute vor 3 Jahren einfach mein Leben komplett geändert hat und ich seitdem quasi täglich das Gefühl habe, eine Art Superkraft zu haben, weil aufhören mit dem Trinken für mich so unmöglich erschien, also dass ich dachte, ich sterbe, wenn ich es versuche.
Tatsächlich.
Und jetzt lebe ich quasi seit 3 Jahren, 3 Jahre, die mir vorher unrealistisch erschienen, ja.
Du hast etwas gemacht, von dem ich mal denke, selbstverständlich ist es nicht. Du bist sehr offen mit dieser Sucht, mit dieser Krankheit letztlich umgegangen. Da wird es sicher viele SWR1-Hörerinnen und Hörer geben, die dich dafür auch durchaus bewundern. Hast du mit dieser Offenheit immer gute Erfahrungen gemacht?
Ja.
Ja.
Also viele Leute können nicht damit umgehen. Das sind aber meistens die, die meiner Meinung nach ihren eigenen Konsum nicht hinterfragen wollen. Angehörige von Alkoholkranken haben mir immer sehr positives Feedback gegeben. Und auch auf das SZ-Interview hin habe ich nur positive Rückmeldungen bekommen.
Ja, wie war es bei Leuten aus deinem sehr engen Umfeld, Familie beispielsweise?
Je nachdem ist es denen auch schwer gefallen, damit umzugehen. Vermutlich auch, weil man dann vielleicht eine gewisse Verantwortung bei sich sieht. Irgendwie man hätte es merken müssen, man hätte was tun können oder so. Aber mir ist es einfach wichtig, offen damit umzugehen, weil es so ein wichtiges Thema ist und so wahnsinnig viele Menschen betrifft. Und ich ja keine Angst vor dem Stigma habe. Ich finde, das Stigma gehört der Gesellschaft, die Alkoholiker produziert und nicht zu den Alkoholikern.
Ich wollte gerade sagen, das kann man ja auch umdrehen. Also das gehört ja auch Mut und Kraft dazu, sich mit so einer Geschichte in die Öffentlichkeit zu stellen. Gab es eigentlich damals vor 3 Jahren, als du aufgehört hast, ein ganz bestimmtes Ereignis oder einen ganz bestimmten Rausch?
Das nicht. Es hat aber nach wie vor, also es hat immer mehr zugenommen. Ich war ab Anfang 2017 jeden Tag betrunken oder habe zumindest jeden Tag Alkohol konsumiert. Und dann sind einige Sachen zusammengekommen, wie dass ich in einer anderen Person Mitte 40 meinen eigenen Lebensweg oder potenziellen Lebensweg gespiegelt gesehen habe, nämlich als einsame, traurige Alkoholikerin zu enden. Und
diesen Menschen hat es wirklich gegeben.
Ja. Genau, und das war so ja wie ein Mahnmal, wo ich realisiert habe, wenn ich nichts ändere, dann lande ich einfach genau da, ob ich will oder nicht.
Weißt du, was aus diesem Menschen geworden ist?
Ja, die ist inzwischen auch trocken.
Das heißt, ihr habt Kontakt, da ist auch was beziehungstechnisch entstanden?
Ja, es war schwierig, wir haben jetzt nicht wirklich Kontakt, also selten.
Selten heißt selten. Wir haben viel zu besprechen heute Vormittag mit Elisabeth Schwachulla, die Poetry Slam macht. Ich glaube, Trulla ist dein Künstlername?
War es, würde ich sagen. Also inzwischen trete ich unter meinem Klarnamen auf.
Aha.
Ich habe Trulla aber immer noch, oder Queen Trulla als Name meiner Facebook-Seite mit drin.
Aha.
Genau.
Wie bist du auf Trulla gekommen, abgesehen von der phonetisch ähnlich klingende Nähe zu Schwachulla, deinem Nachnamen?
Das war eigentlich das Hauptding, Trulla Schwachulla. Fand ich, klingt lustig, weil die Leute auch selten glauben, dass Schwachulla mein tatsächlicher Name ist.
Ja.
Und dann klingt es wie ein Künstlername. Aber auch, weil ich Trulla einfach gern gesagt habe. Ich finde, das Wort hat Schwung. Ich habe es auch nie abwertend gemeint, sondern Trulla war für mich einfach ein Synonym von Frau.
Okay. Ja. Weniger lustig war für dich und für dein Leben das, was du alkoholtechnisch erlebt hast, angefangen mit 15, 16, stimmt's nicht?
Doch. 16 würde ich sagen.
16, ja. In welcher Größenordnung und mit welchen Mengen bist du eingestiegen?
Puh, also die Häufigkeit war damals noch nicht so groß. eher tatsächlich die Menge. Ich hatte kaum Taschengeld. Meine Freunde wollten aber natürlich feiern gehen, wie man so sagt. Und nachdem ich damals nicht so gerne Bier getrunken habe, habe ich je nachdem mit einer Flasche Billigrotwein vorgeglüht. Also später dann je nachdem auch noch mehr getrunken. Aber das war so der Pegel.
Ja, kamen dann härtere Sachen dazu? Cognac, Whisky, Schnaps?
Ja, ich hatte immer verschiedene Phasen. Also härtere Sachen habe ich tatsächlich hauptsächlich getrunken, als ich so um die 18 war, 18, 19. Später bin ich dann wieder fast komplett auf Bier und Wein umgestiegen. Aber ja, es gab unterschiedliche Phasen. Ich habe eigentlich alles getrunken.
Ja, hat das dann im Lauf der Jahre, dieser paar Jahre zugenommen oder ist es stabil geblieben?
Das ist für mich schwer zu beurteilen im Nachhinein. Es gab auch kurze Phasen, wo es mal weniger war, würde ich sagen. Aber tendenziell habe ich immer so viel getrunken, bis es nicht mehr ging. Also bis ich kotzen musste, bis ich einschlafen musste, bis alles zugemacht hat, weil es morgens war oder so. Und je nachdem habe ich vielleicht später mehr vertragen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen.
Hattest du Filmrisse, Blackouts?
Auch.
Ja. Dass am anderen Tag dir Leute erzählt haben, was du gemacht hast?
Genau, ja.
Wie war das?
Schlimm. Also ich erinnere mich an einmal, wo jemand mir erzählt hat, ich hätte am Abend davor mit 3 verschiedenen Typen rumgeknutscht. Es hat sich im Nachhinein als falsch rausgestellt. Ich hatte auch das Gefühl, dass es falsch sei. Aber ja,
du wusstest es nicht.
Genau, ich wusste es nicht sicher. Das war schon ein schlechtes Gefühl.
Dieser Kontrollverlust, der ist es ja dann schlussendlich. Hat er dich nicht irgendwie phasenweise zweifeln lassen, ob die Mengen, die du trinkst, wirklich verträglich sind für dich?
Ich habe eigentlich immer gewusst, dass es schlecht für mich ist. Ich hatte auch von Anfang an quasi diese emotionale Bindung an Alkohol. Also wusste eigentlich mit 16 schon, dass es nicht gesund oder normal ist in dem Sinne. Auch wenn andere vielleicht genauso viel getrunken haben, habe ich gemerkt, dass ich es irgendwie brauche.
Ja.
Und ich habe es aber nicht hinterfragt, weil es für mich die einzige Möglichkeit zu leben schien.
Warst du nur mit dem Alkohol zusammen oder hattest du auch in diesen Jahren einen Partner?
Ich hatte auch Partner, sogar auch längere Beziehungen, aber auch viele kurze und sogar One-Night-Stands und so.
Unser Leutegast heute Vormittag ist Elisabeth Schwachhuller. Wir reden darüber, wie es dir ergangen ist, letztlich seit deinem 16. Lebensjahr mit den Mengen an Alkohol, die du konsumiert hast. Da ist im Laufe der Jahre sehr viel zusammengekommen. Gleichwohl, du hast Schule gemacht, Abitur gemacht, Studium gemacht. Also das hat oder scheint zumindest von außen betrachtet funktioniert zu haben.
Das ist wahr, ja. Ich hätte das zwar alles deutlich besser machen können, wenn ich nicht getrunken hätte. Aber es hat funktioniert.
Auch mit dem Abitur, wo man sich zumindest für eine relativ überschaubare Zeit, aber trotzdem sehr konzentrieren muss, um das Ding dann gut zu Ende zu bringen?
Ich denke, da geht es nicht nur mir so, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man besser funktioniert mit Alkohol als ohne. Also ich habe quasi Alkohol gebraucht, um leistungsfähig zu sein.
Das heißt, du hast möglicherweise auch schon morgens was getrunken?
Nein, ich habe nicht vor der Schule getrunken, aber jetzt zum Beispiel am Tag vor meiner Mathe-Abi-Prüfung schon. Also das war nicht der Gedanke, morgen muss ich fit sein, dann trinke ich lieber nichts, sondern morgen muss ich fit sein, dann trinke ich lieber was.
Aber nicht über alle Maßen, weil dann müsstest du ja mit einem fürchterlichen Kater eine schriftliche Mathe-Prüfung schreiben, oder?
Genau, nein, nicht über alle Maßen. Das war mehr so ein bisschen Öl ins Getriebe, so ungefähr.
Ich meine, du hast ja auch zu diesem Zeitpunkt nicht allein auf der Welt gelebt. Also es gab ein Umfeld, es gab Familie, es gab Freunde, Bekannte, Mitschülerinnen, wer auch immer. Haben die dich jemals darauf angesprochen?
Schon immer wieder. Aber nicht so explizit, dass ich es mir selbst nicht hätte schönreden können. Oder die Abwehrhaltung ist dann auch je nachdem einfach so groß. Also man bekommt als süchtige Person dann das Gefühl, die wollen einem was wegnehmen, was ja sehr, sehr wichtig für einen ist und reagiert einfach mit Ablehnung und distanziert sich je nachdem sogar von den Leuten, die einen drauf ansprechen.
Gleichwohl hast du, glaube ich, im Internet dann den ein oder anderen Alkoholtest gemacht.
Ja, einen habe ich gemacht von Kenn Dein Limit und habe das Ergebnis aber auch abgelehnt, weil das Ergebnis war eindeutig, dass ich ein Alkoholproblem habe. Und dann dachte ich, ah, die haben ja keine Ahnung, ich bin ja noch jung. Das ist normal.
Die anderen vielleicht, aber ich nicht.
Genau.
Bist du aggressiv geworden unter Alkohol?
Ja.
Wie hat sich das geäußert?
Hauptsächlich in Beziehungsstreits. Also mit meinem damaligen Freund habe ich mich eigentlich jedes Mal gestritten, wenn wir ausgegangen sind.
Hast du Drogen genommen, parallel?
Ich habe ein bisschen Gras geraucht, aber meistens hat sich das eher so abgelöst. Also wenn ich Gras geraucht habe, habe ich weniger getrunken.
Härtere Sachen, Heroin, Crack, Kokain?
Habe ich nie ausprobiert.
Eine Schutzsperre in dir, die das verhindert hat, möglicherweise?
Ja, genau. Also ich habe, wie gesagt, schon mit 16 ein Gefühl dafür bekommen, dass ich eine suchtaffine Person bin und deshalb gewisse Sachen nie ausprobieren wollen, damit sie mir dann nicht fehlen können.
Wir hatten kürzlich mal eine Sendung mit einem, der auch unfassbar viel getrunken hat in seinem Leben, ein ehemaliger Manager, Rolf Bollmann, der verschiedenste Autos geschrottet hat, also wo da noch was ganz anderes dazugekommen ist. Hast du ähnliche Dinge dann auch gemacht oder erlebt?
Nein, also ich habe auch gar keinen Führerschein, von daher war ich da immer auf der sicheren Seite. Aber ja, tendenziell macht man alles kaputt, von Gegenständen über Beziehungen bis zum Selbstwert oder zur Selbstachtung.
Ja.
Deshalb finde ich es auch ganz schlimm, wie man zum Beispiel Amokläufe mit Computerspielen in Verbindung gebracht hat und es einen riesen Aufschrei gab in der Gesellschaft, man sollte diese Computerspiele verbieten, zumindest damals, als ich jung war. Und aber das Thema Autounfälle, häusliche Gewalt, alles Mögliche wird nicht so im Zusammenhang mit Alkohol gesehen, wie es meiner Meinung nach steht.
Vielleicht hat sich da inzwischen ja auch ein bisschen was geändert. Eins wollte ich dich noch fragen, was die Alkoholabhängigkeit angeht. Hattest du damals eigentlich auch solche Vermeidungsstrategien, solche Verheimlichungsstrategien, Flaschen zu verstecken beispielsweise?
Nicht wirklich. Ich hatte die Tendenz, es irgendwie je nachdem runterzuspielen und ganz viele Gründe zu finden natürlich, warum ich ausgerechnet und nur heute so viel trinken muss. Und die Gründe konnte man dann natürlich jeden Tag finden.
Okay. Und es gab eben, um das nochmal zu wiederholen, dieses Umfeld nicht, das dich nachhaltig darauf aufmerksam gemacht hat, dass du dein Verhalten, dein Trinkverhalten ändern solltest.
Genau, irgendwann sucht man sich halt auch die entsprechenden Freundeskreise. Also es ist, glaube ich, schwer. Mit 24 habe ich ja aufgehört zu trinken und in dem Alter haben viele meiner Freunde schon ein vernünftiges Leben geführt und nicht mehr so exzessiv gesoffen. Das heißt, ich hatte viele jüngere Freunde, wo es nicht negativ aufgefallen ist.
Vor 3 Jahren, auf den Tag genau, vor 3 Jahren hast du aufgehört. Was war die Initialzündung?
Oh, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Letztendlich habe ich begriffen, dass mich dieser Lebensstil in den Tod führt und nirgendwohin sonst, dass ich mein Leben nie in den Griff bekomme, wenn ich nicht grundlegend was ändere, wenn ich nicht mit dem Trinken aufhöre.
Ja.
Und das Datum habe ich willkürlich gesetzt eigentlich.
Hattest du richtig harte Entzugserscheinungen?
Nein, eher als ich noch getrunken habe, da hatte ich tatsächlich sowas wie Entzugskopfschmerzen, wenn ich nicht regelmäßig Alkohol konsumiert habe. Ansonsten ist es eher psychisch gewesen, jetzt keine körperlichen Entzugserscheinungen.
Hast du professionelle Hilfe in Anspruch genommen?
Nein. Ich war einmal bei den anonymen Alkoholikern, allerdings erst ein Jahr später für den Fall, dass ich Gefahr laufe, rückfällig zu werden. Und dann meinten die aber, sie machen sich da keine Sorgen, wenn ich es schon mal ein Jahr geschafft habe.
Wie hast du dieses Treffen in Erinnerung bei den anonymen Alkoholikern?
Es war mir ein bisschen unangenehm einerseits, andererseits habe ich mich sehr verstanden und liebevoll angenommen gefühlt.
Ja. Ich vermute, du warst die mit Abstand Jüngste dort.
Ja, in der Tat.
Wie haben die anderen auf dich reagiert?
Ein bisschen skeptisch, das war eine sehr eingeschworene Gruppe, also auch eine sehr kleine Gruppe. Aber ja, letztendlich haben sie mir geraten, zu einer anderen Gruppe zu gehen, wo Leute in meinem Alter sind, was ich allerdings nicht gemacht habe. Aber sie haben mich im Gegensatz zu anderen Leuten wirklich mit diesem Alkoholproblem respektiert. Also haben nicht hinterfragt, ob ich aufgrund meines Alters vielleicht gar keins habe oder so.
Wie oft warst du in den ersten Wochen und Monaten nach dem Aufhören rückfallgefährdet?
Ich bin auch heute noch von meinem inneren Gefühl her rückfallgefährdet. Was meinen Willen betrifft, war ich, würde ich sagen, seit ich aufgehört habe, gar nicht rückfallgefährdet, weil ich diese Entscheidung getroffen habe und die durchziehen werde. Aber das Bedürfnis zu trinken ist nach wie vor da.
Träumst du manchmal noch vom Alkohol?
Ich träume manchmal, dass ich aus Versehen Alkohol trinke, weil ich davor Angst habe, das kann ich ja nicht kontrollieren. Aber es geht, also es wird immer weniger.
Ja, es gibt ja auch Leute, die beispielsweise mit dem Rauchen aufhören und dann träumen die jede zweite Nacht davon, dass sie jetzt auch wieder Rückfälle haben. Kennst du sowas von dir, den Alkohol betreffend auch?
Ja, schon. Wie gesagt, habe ich immer noch Träume, je nachdem, dass ich rückfällig werde. Das sind richtige Albträume. Aber als ich versucht habe, mit dem Rauchen aufzuhören, waren es mehr Träume davon.
Ja. Reden wir über die Sache, die du zwischenzeitlich professionell machst, nämlich Poetry Slam. Erstes Gedicht geschrieben, Elisabeth mit 8, stimmt's?
Ja.
Thema damals?
Liebe.
Liebe.
Aber im Endeffekt habe ich das Lied Movie Star gehört und konnte kein Englisch, habe aber Gefühle empfunden und habe quasi meinen eigenen Text dazu geschrieben.
Movie Star von Harpo.
Und klang für mich scheinbar nach Liebe.
Hast du dieses Gedicht noch oder ist das irgendwie?
Ja, ich kann es aber nicht ganz auswendig. Es ist auch peinlicherweise besser als manche danach entstandenen Gedichte.
Erster Krimi oder erster Krimi-Versuch mit 10?
Mhm.
Korrekt?
Über 3 Kapitel bin ich nicht hinausgekommen.
Thema?
Ah, das war so eine ineinander verschachtelte Geschichte, wo ein junges Mädchen mysteriöse, an die Wand geschriebene Geschichten gefunden hat, der dann wieder andere Geschichten zugrunde lagen. Also sehr konfus.
In Folge wie viele 100 Gedichte?
Oh.
Sehr viele.
Ich würde sagen, nachdem ich neulich alle ausgedruckt habe, also in der Lockdown-Zeit habe ich versucht, alle Gedichte, die ich in Notizbüchern aufgeschrieben habe, abzutippen. Und ausgedruckt sind es so 330 Seiten gewesen, wobei aber wahrscheinlich im Durchschnitt so 5 Gedichte pro Seite.
Wobei du jetzt, glaube ich, ein Gedichtband veröffentlicht hast, Titel Die Reise, da sind aber nicht so viele Gedichte drin. Im Selbstverlag?
Ja.
Ja.
Das habe ich komplett selbst zusammengebastelt, das Buch.
Ja. Nach welchen Kriterien hast du die Gedichte reingenommen?
Die sind chronologisch. Ich habe Liebesgedichte, die für mich thematisch jetzt nichts damit zu tun haben, rausgelassen. Aber ansonsten sind es alle Gedichte, die in der Zeit entstanden sind zwischen der Erkenntnis, dass ich mein Leben ändern muss, wenn ich es behalten will, und den ersten Tagen des Alkoholverzichts.
Ja.
Es sind auch Tagebucheinträge mit drin, die ein bisschen expliziter meine Gedankengänge noch aufzeigen können.
Wie ist es dir ergangen, als du Texte von dir nochmal gelesen hast, die unter dem Einfluss großer Mengen von Alkohol entstanden sind?
Was Prosa betrifft, mag ich meinen Schreibstil. Bei großen Mengen, ja, muss man die Grammatik natürlich je nachdem nochmal überarbeiten oder wusste die Autorin offensichtlich am Satzende nicht mehr, wie der Satz angefangen hat.
Aha.
Gedichte habe ich gerne oder schon immer gerne in der U-Bahn geschrieben, teilweise auch nachts betrunken. Größtenteils sind die nicht so gut.
Ja. Kennst du auch dieses Gefühl, am Abend dann etwas geschrieben zu haben, von dem du dachtest, dass die Welt muss davon erfahren, und als es dann am anderen Tag nachgelesen hast, in nüchternem Zustand, festgestellt hast, dass es ganz, ganz schrecklich ist?
Ja, schon. Aber auch umgekehrt, dass ich dachte, oh Gott, jetzt schaue ich mal, was ich gestern für einen Scheiß geschrieben habe, und dann lese ich es mir durch und bin positiv überrascht.
Wenn du sagst Tagebuch, hast du festgestellt, dass Tagebuch auch in den Wochen und Monaten nach dem Alkohol was Stabilisierendes hat?
Im Normalfall habe ich immer klassische Lyrik geschrieben zu diesem Zweck. Also so richtige Fließtext-Tagebucheinträge eher, als ich noch getrunken habe, um mich überhaupt daran erinnern zu können, was in mir vorgegangen ist.
Mhm.
Und dann eben auch in dieser Zeit des Umbruchs, seitdem eigentlich nicht mehr.
Du kennst wie viele deiner Gedichte auswendig? Alle?
Nein, das sind zu viele, aber ein paar.
Eins davon wirst du uns gleich vortragen, ein Gedicht, das du unter Alkohol, über Alkohol geschrieben hast.
Nein, das habe ich nüchtern über Alkohol geschrieben,
okay,
mit ein bisschen Abstand.
Und es geht wie?
Es heißt Analk. Du bist laut und überall, irgendwo jedermanns Fall. Du bist akzeptiert, verschwiegen, lässt die großen Dinge liegen. Du vergibst alles zum Schein, lässt die Menschen doch allein. Suchte in dir Sinn vergeblich. Erst seit ich dich los bin, lebe ich.
Sehr schön. Ein Text, den du auch auf Bühnen vorträgst?
Bisher nicht, nein.
Ja. Wäre ja auch spannend zu sehen, wie ein Publikum reagiert, das ein Glas Bier oder ein Glas Wein vor sich stehen hat.
Ich habe einen Poetry Slam Text zu dem Thema tatsächlich geschrieben. Der heißt Eine toxische Beziehung und ist so aufgebaut, dass man bis zum Schluss denkt, dass es um eine Person geht. Es ist aus der Perspektive des Alkohols geschrieben, also des vermeintlichen Partners. Dadurch kann ich die Illusion recht lange aufrechterhalten. Und erst am Ende löse ich das auf, was ja interessant ist.
Interessant inwiefern?
Dass es ganz unterschiedlich aufgenommen wird von den Leuten. Also manche haben mir auch schon zurückgemeldet, dass sie es besser gefunden hätten, wenn es tatsächlich um eine Liebesbeziehung gegangen wäre. Aber für mich ging es in erster Linie darum, dass ungesunde Beziehungen zu diversen Substanzen, Menschen, Tätigkeiten bestehen können.
Wie kommt man in Corona-Zeiten als Poetry-Slammerin über die Runden?
Schlecht oder gar nicht. Also ich habe tollerweise Soforthilfe bekommen, weil ich bei der Künstlersozialkasse bin. Das war mein Glück. Vielen anderen geht es deutlich schlechter. Manche konnten irgendwie sparen oder so. Aber beim Poetry Slam ist es auch so, es gibt welche, die davon leben oder gelebt haben und welche, die das hauptsächlich hobbymäßig machen. Das heißt, das trifft manche mehr und manche weniger stark. Mhm. Die Veranstaltungen sind aber sehr rar und das Budget der Veranstalter natürlich auch.
Bei dir war es, glaube ich, so, dass Poetry Slam die Hälfte deiner Einkünfte in etwa ausgemacht hat.
Genau. Die ist dann von heute auf morgen weggebrochen, was schwierig war. Aber Gott sei Dank irgendwie machbar für mich.
Was ist mit der anderen Hälfte der Einkünfte? Was machst du da?
Ich arbeite als Assistentin für meinen querschnittsgelähmten Mitbewohner.
Okay.
Ja, es ist eine sehr, sehr schöne Tätigkeit.
Wie ist es dazu gekommen?
Als er eingezogen ist, hat er noch einen weiteren Assistenten oder eine weitere Assistentin gesucht und hat mich gebeten, einen entsprechenden Zettel auszuhängen. Und ich meinte gleich, nein, 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 ich will das machen.
Okay.
Genau, das ist einfach eine sinnvolle Tätigkeit, ohne die er nicht zurecht käme. Und deshalb bin ich da motivierter als bei anderen Jobs.
Eine sinnvolle Tätigkeit, für die du von wem entlohnt wirst?
Letztendlich von seinem Pflegegeld. Genau.
Da du als Poetry-Slammerin auf der Bühne stehst, meistens jedenfalls, jetzt bedingt durch Corona hat sich ein bisschen was geändert, wobei jetzt, glaube ich, ein paar Jobs wieder dazugekommen sind.
Das stimmt, es geht langsam wieder was oder man bemüht sich zumindest.
Wo bist du das nächste Mal?
Ich bin heute Abend in Ingolstadt bei der Lesebühne Besser als Fernsehen, morgen in Werneck beim Poetry Slam und übermorgen in Schweinfurt beim Poetry Slam.
Räumlichkeiten haben sich insofern verändert, als man auf Abstände achtet und auf Hygiene.
Genau, es sind größere Locations bei gleichbleibendem Publikum, so ungefähr.
Dann gibt es das Projekt Griechenland. Also man muss dazu sagen, es gibt eine familiäre Verbindung dergestalt, dass einer deiner Großväter, gebürtiger Grieche, in Griechenland lebt. Und da gehst du jetzt hin.
Genau.
Warum?
Das ist der Plan. Weil ich einfach Zeit in der Natur verbringen will. Ich merke, wie dort, immer wenn ich dort bin, meine Seele zur Ruhe kommt. Weil auch mein Bruder dort lebt, der mir sehr wichtig ist. Und die Zeit einfach günstig ist, bedingt durch Corona-Auftrittsausfälle und bedingt dadurch, dass ich mich inzwischen so weit stabilisiert habe, dass ich mir zutraue, allein mit meinen Gedanken zu sein. Würde ich einfach hingehen und vielleicht noch ein paar neue Gedichtbände erstellen oder mal gucken, was es so bringt.
Wo und wie lebt dieser Großvater?
Auf einer Insel, auf dem Land, relativ abgeschieden.
Also die Insel ist Korfu. Korfu ist ja eigentlich eine touristische Insel, wobei vermutlich sich da in diesem Jahr auch einiges verschoben hat wegen Corona.
Ja, genau. Es ist schwierig. Also die meisten Touristen, die kamen, sind tatsächlich Deutsche gewesen. Aber alle Hotels oder sonstige Leute müssen irgendwie schauen, wie sie Überleben in der Tourismusbranche.
Also es hat ja eine Zeit gegeben, wo jeden Tag irgendwelche neue Meldungen aus Griechenland kamen. Griechenland ist pleite, Griechenland muss von der EU unterstützt und gerettet werden. Und irgendwie so nach meiner Wahrnehmung war, wie als hätte man einen Schnitt gemacht, hat Griechenland in der Berichterstattung nicht mehr stattgefunden. Mhm. Wie nimmst du das wahr, auch aus deinem familiären Umfeld? Wie geht's den Griechen heute? Sind die überm Berg oder sind die Probleme nach wie vor da?
Die Probleme sind nach wie vor da, insbesondere da ja Tourismus eigentlich so die Branche ist, die noch Geld nach Griechenland bringt. Und das jetzt durch Corona auch gefährdet ist, dann wurde ja quasi auch durch die Flüchtlingsthematik Griechenland meiner Meinung nach im Stich gelassen. Und die Berichterstattung hat sich ja irgendwie damit zu tun, dass man Griechenland so ein bisschen aufgegeben hat. Also ich glaube, es wird jetzt so ja wie ein dritte Weltland vielleicht wahrgenommen und einfach so gelassen.
Wobei Griechenland ja vor allem als, in Anführungsstrichen bitte, Bollwerk gegen irgendwelche neuen Flüchtlingsströme von der EU gesehen wird.
Genau. Stück weit. Also Griechenland gehört zur EU solidarisch, wenn es darum geht, dass Griechenland die deutschen Außengrenzen schützen soll. Und umgekehrt, finde ich, merkt man da nicht so viel Unterstützung.
Jetzt also Korfu, ein Jahr ist geplant. Hast du nicht die Angst oder die Befürchtung, dass es da auf Dauer ein bisschen langweilig wird?
Doch, allerdings habe ich auch im Laufe der Jahre so viele potenzielle Projekte angesammelt, die ich gerne in Angriff nehmen möchte, dass ich mir erhoffe, dass die Zeit dafür endlich verfügbar wird auf Korfu.
War mit dem Alkohol aufzuhören die beste Entscheidung deines Lebens?
Auf jeden Fall.
Eindeutig, klar und eindeutig?
Ja. Ich habe weder vorher noch nachher eine so gute Entscheidung getroffen. Es hat einfach mein Leben erst lebenswert gemacht und dazu geführt, dass ich weiß, wer ich bin, was ich will. Mhm. Also es lohnt sich.
Und auch in nicht so guten und melancholischen Phasen dieser 3 Jahre nie das Gefühl, ach, das wäre doch jetzt ganz nett, mal wieder was zu trinken?
Nee, gar nicht. Also ich war davor auch konstant unglücklich, weil man durch Alkohol halt immer nur verdrängt, immer nur unterdrückt und dadurch die Dinge, die einem Kummer bereiten oder eben dieser Kummer nie kleiner wird. Und wenn es mir jetzt schlecht geht, dann geht es mir zwar schlecht, aber dann geht es vorbei. Und die guten Tage sind wieder wirklich gut. Das ist viel besser.
Also es gibt oder es gab in den letzten Jahren immer mal wieder die Diskussion darüber, ob es nicht auch alkoholkranke Menschen, Alkoholiker gibt, die lernen können, kontrolliert zu trinken. Ich vermute, du hast diese Diskussion auch verfolgt und eine eigene Meinung auch dazu.
Ja, ich möchte mir da jetzt nicht rausnehmen, für andere Leute zu sprechen. Für mich persönlich wäre es gar nichts. Ich hatte einmal aus Versehen einen Schluck Sekt im Mund, den ich ausgespuckt habe. Aber das Bedürfnis, 2 Flaschen Sekt zu trinken, war sofort da, war sofort extrem. Und das, obwohl ich da schon 1 Jahr trocken war und eben, wie gesagt, nicht mal diesen Schluck runtergeschluckt habe. Also ich könnte mir absolut nicht vorstellen, kontrolliert zu trinken, weil man dafür viel mehr Disziplin braucht oder ich viel mehr Disziplin bräuchte, als gar nicht zu trinken.
Wenn dich jetzt aktuell Menschen mit einem Alkoholproblem um Rat fragen, welches wäre der erste und wichtigste Tipp, den du geben würdest?
Ich finde ganz wichtig, dass man es schaffen kann. Also ich persönlich hätte es eben nie geglaubt. Manchmal glaube ich es auch heute noch nicht, dass ich tatsächlich seit 3 Jahren trocken bin. Und ich weiß, wie unmöglich es scheint und dass man denken kann, ohne die Sucht oder ohne das Konsumieren verliert man alles, wenn es in Wahrheit umgekehrt ist.
Ja. Schätzt du dich noch als rückfallgefährdet ein, wenn, keine Ahnung, in deinem Leben irgendwas Dramatisches passiert?
Dafür müsste es schon so traumatisch oder dramatisch sein, dass ich bereit wäre, deshalb mein Leben wegzuschmeißen. Also ich glaube, ob ich dann von der Brücke springe oder wieder mit dem Trinken anfange, es käme aufs Gleiche raus und wäre das gleiche Gefühl, was mich dazu treibt.
Hast du für den Fall, dann doch einen Rückfall zu erleben, einen Plan B? Oder braucht man für sowas einen Plan B?
Das wurde ich schon mal gefragt und ich persönlich habe keinen. Ich versuche immer, wenn ich das Bedürfnis habe zu trinken oder irgendwo eine Gefahr sehe, zu reden. Das hilft mir persönlich immer am besten mit egal wem, um das Ganze dann auch ja vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive wahrnehmen zu können und reflektieren zu können.
Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Und alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön.
Eins gehört.